Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Gerold Reimann von den Hunter Brothers. Zwischen Weizenschwein, der Kitzrettung und der Aufzucht von Kitzen hat er sich Zeit genommen, heute nochmal über diese ganzen Themen zu sprechen. Ich sage herzlich willkommen, Gerold. Schön, dass du wieder am Start bist.
Moin, moin, Alex. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und ja, ich bin gespannt, worüber wir gleich schnacken werden.
Ja, ich habe mir heute überlegt, wir machen nochmal einen spontanen Podcast. Mir hat mal einer gesagt, du musst Podcast-Gäste einladen, wenn dein eigenes Leben nicht so interessant ist. Momentan sitzen wir viel im Büro und da dachte ich, oh, komm, ich schreibe mal an Gerold, ob der Zeit hat heute für einen spontanen Podcast. Und ja, wie er halt so ist, Vollgas direkt, ja, machen wir. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen unvorbereitet, aber wir haben gerade kurz besprochen und haben gesagt, ey, wir haben doch ein paar geile Themen, über die wir reden können. Ich würde aber sagen, bevor wir anfangen, wir haben ziemlich viele Hörer mittlerweile. Das sind mehrere tausend, also Zehntausende schon, die den Podcast hören tatsächlich. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du dich einmal noch mal kurz vorstellst für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Werden wenige sein, aber.
Genau. Also ich bin Gerold, der jüngere Bruder von den beiden Hunter Brothers, Paul und Gerold Reimann. Und ja, wir drehen Jagdfilme, haben unsere eigene Jagdfilmplattform vor ein paar Jahren gegründet, Hunt on Demand, wo ja inzwischen auch ja Copter Pro Filme veröffentlicht. Und ja, ansonsten sind wir einfach nur sehr passionierte junge Jäger aus Mecklenburg-Vorpommern, wohnen direkt an der Ostseeküste und verbringen eigentlich so ziemlich jede freie Minute draußen im Feld und Wald.
Top-Vorstellung. Also die meisten kennen dich auf jeden Fall. Alle, die im jagdlichen Bereich unterwegs sind, kennen dich. Aber auch, wir haben auch ganz viele Leute, die business-technisch hier zuhören. Also gerade weil wir auch zum Thema Drohnendienstleistung viel reden. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, wenn wir mal so die Story beleuchten. Hand on Demand, wie ist das Ganze entstanden und auch wie sind wir dazu gekommen? Wir haben das Thema Rehkitzrettung. Wir sind ja momentan noch mehr oder weniger in der Saison. Wie sieht es da bei euch aus? Seid ihr noch voll drin?
Ja, also ich würde sagen, dass wir jetzt in der auslaufenden Saison sind. Also ich war seit 10. Mai oder so jeden Morgen, an dem ich nicht jagen war, auf Kidsrettung und beziehungsweise habe auch meine Jagdmorgen danach geplant, ob ich halt zum Kids retten muss. Und ja, jetzt würde ich sagen, seit 14 Tagen haben wir keinen Kids mehr gefangen. Wir sind jetzt nur noch dabei, sie aus den Flächen rauszutreiben, bevor gemäht wird. Dann markiere ich natürlich immer die Standorte, wo ich sie rausgetrieben habe, in der Sorge, dass sie halt zurückkommen. Und die markierten Standorte sende ich dann den Treckerfahrern. Und ja, bis jetzt haben wir damit eine sehr gute Quote. Also jetzt in den 14 Tagen, wo wir jetzt keins gefangen haben, ist uns auch keins gehäckselt worden. Und in der Zeit davor, wo wir halt noch die Kids richtig sichern konnten, das hat auch Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir haben alle Kids aus den Wiesen rausgeholt. Das ist, ja, die Treckerfahrer waren sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, deshalb würde ich sagen, dass ich die Kids-Rettungssaison als vollen Erfolg bei mir verbuchen würde.
Perfekt, perfekt. So soll das auch sein. Freut mich auch, du bist jetzt das dritte Jahr, seid ihr jetzt am Start, oder?
Genau. Wir fliegen jetzt zum dritten Jahr die Drohne bei der Kids-Rettung und ja, zum zweiten Jahr die Mavic 3 Thermal. Und das, ja, also ich würde sagen, dass wir eine 100%-Quote haben, was mich extrem stolz macht. Und jetzt hatten wir in dieser Saison dann auch mehrfach jetzt Junghasen dabei, auch richtig, richtig kleine. Und das hat mich in den letzten Jahren gewundert, dass ich bis jetzt keine hatte. Warum, weiß ich nicht. Und dieses Jahr habe ich jetzt schon ein paar gehabt. Und muss ich sagen, so ein kleiner Junghase, der holt mich ja fast noch mehr ab, wenn man ihn so in der Hand hält, als so ein Rehkitz. Weil die sind ja so dermaßen zuckersüß.
Ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Junghasen, je nachdem wie der Bestand ist, ich weiß nicht, wie das bei euch dieses Jahr war, aber dadurch, dass die ja relativ früh gemäht haben, also so war das zumindest bei uns, die Junghasen habe ich oftmals in den Flächen gefunden, wo wirklich fast wenig oder fast gar kein Futter gestanden hat. In den ganz dichten Flächen habe ich die nicht gefunden, tatsächlich.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt zu wenig eigene Erfahrung, um darüber richtig was urteilen zu können. Allerdings würde ich auch sagen, es ist ja auch logisch, wenn du dir jetzt mal so eine richtig dichte Wiese vorstellst, die irgendwie, sagen wir mal, Bauchnabel hoch ist und richtig verwachsen. Da unten drin ist es ja auch dauerhaft kälter und nass. Und so ein kleiner Junghase ist darauf angewiesen, dass er trocken bleibt. Und dann ist er natürlich in kürzeren und lichteren Beständen besser aufgehoben, als wenn er da unten im dichten Gras sitzt. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus so ist, dass die Junghasen lieber so etwas offenere Wiesen bevorzugen.
Definitiv. Also das ist auch so ein Punkt. Und mich hat das auch gewundert. Die letzten Jahre haben wir echt wenig gefunden, aber das hört man, denke ich, von vielen Revieren mittlerweile. Der Hasenbestand ist auch einfach überall besser geworden.
Ja.
Ja.
Ja, das merkt man hier bei uns zu Hause sehr, sehr deutlich. Also hier in der Ückermünder Heide haben viele Landwirte in den letzten Jahren auf Ökolandbau umgestellt, weil man muss es erklären, hier haben wir ja sehr, sehr schlechte Böden. Also diesen berühmten weißen Ostseestrandsand, das ist nicht nur der Ostseestrandsand, sondern das ist einfach der Sand hier in der Region. Ackerflächen mit Bodenwerten im einstelligen Bereich, das ist hier, aber das findet man hier. Also wirklich mit weißem Sand, da wächst auf gut Deutsch gar nichts. So, und wer da normal konventionell Landwirtschaft betreiben will, der sieht sehr, ziemlich doof aus. Und deshalb haben viele, viele Landwirte umgestellt auf Ökolandbau. Und das merkt man deutlich, der Ökolandbau kommt den Hasen richtig zugute. Der Verzicht auf die Pestizide, die andere Bodenbearbeitung, die schonendere Bodenbearbeitung und einfach der weniger, ja, weniger Eingriff auf den Flächen, das merkt man sofort. Die Hasen werden mehr und hier bei uns zu Hause werden jetzt auch die Fasanen deutlich mehr.
Das habe ich auch gemerkt bei uns. Also, wir sind jetzt auch nicht die typischen Jäger der Prädatoren, muss ich wirklich dazu sagen, weil wir haben ja fast alles an Wild bei unserem Revier und jeder Schuss, den wir da abgeben, du kennst das ja, der macht ja natürlich auch Unruhe. Deswegen haben wir relativ wenig in den letzten Jahren auf Füchse gejagt. Ich habe auch tatsächlich wenig Füchse gesehen bei uns, aber trotzdem ist der Niederwildbestand sehr gut und ich habe tatsächlich letztes Jahr, dieses Jahr noch nicht, habe ich eine Rebhuhnkette bei uns gesehen. Und das war schon richtig cool bei der Kehrrunde, so die sind über die Stoppel gelaufen. Und ich dachte so, Moment, was ist das? Das sind keine Fasane. Ja.
Ja, Alex, wenn du schon die Rebhühner da hast, dann musst du mir den Gefallen tun, dass du ein bisschen mehr ans Raubwild gehst.
Ja, das ich hör das immer. Ich werde das auch tun tatsächlich. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal anfangen mit der Fallenjagd. Dann sind wir wahrscheinlich störungsarmer unterwegs. Aber da muss ich mir immer noch Profis zur Seite holen. Bis dato, so lange haben wir das Revier ja auch noch nicht, dass wir da jetzt voll eingegriffen haben. Wir haben erstmal gerade die ganzen Füchse geschossen an den Bauernhöfen, weil die Hühner klauen.
Ja, also ich muss sagen, bei uns im Forstbetrieb ist es natürlich schwierig mit der Raubwildbejagung. Es ist halt ein Forstbetrieb, so da macht es sich komplizierter mit der Raubwildbejagung. Da ist ja auch Niederwild, sage ich mal, ein kleineres Thema. Im Revier von meiner Freundin, da versuchen wir das Niederwild ein bisschen zu fördern. Da ist halt auch richtig Landwirtschaft, aber halt Ökolandbau. Dort haben wir gemerkt, hey, das Niederwild wird mehr, der Ökolandbau tut dem Ganzen gut. Und dort haben wir jetzt vor 2 Jahren dann angefangen, richtig Raubwild zu jagen. Haben da jetzt auch in einem Jahr fast 100 Stück Raubwild geschossen. Und jetzt merkt man richtig, dass das Raubwild einfach weniger wird. Richtig deutlich weniger wird. Und jetzt hatten wir bei der Kiezrettung zum Beispiel auch eine Fasanenkette gefunden, eine Henne mit 8 Küken. Und das habe ich zuvor hier bei uns in der Region noch nie so gesehen. Und das ist natürlich einfach ein Traum. Das ist wunderbar. Und ich muss sagen, mit dem Thema Fallenjagd zum Beispiel, was du jetzt sagst, damit haben wir einfach mal so auf blauen Dunst angefangen. Haben uns einfach mal so eine Kastenfalle gekauft und haben die einfach mal hingestellt, wo wir meinten, hier macht das Sinn. Und es war am Ende, also gerade was Waschbärenfangen angeht, kein Hexenwerk. Also Waschbären, die fängt man gut. Gerade wenn du die Falle auf eine Kehrung stellst oder irgendwas und da irgendwas drin ist, was die schnuppern, dann gehen die da schon rein. Wesentlich schwieriger ist natürlich bei Fuchs und Marder, aber auch die haben wir jetzt in dem ersten Jahr Fangjagd dann auch schon überlistet. Also Alex, hab da keine Angst vor, fang das einfach an. Und Raubwildjagen ist einfach das ist in meinen Augen das Beste am Jagen. Weil
Findest du?
mit jedem Fuchs, den du schießt und so weiter, kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, ich habe wieder was für den Artenschutz getan.
Na gut, muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ich kriege da ganz oft zu hören, ja, ihr jagt zu wenig auf Füchse und sowas. Ich sag mal, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Revierstruktur an. Wir haben jetzt so ein zweigeteiltes Revier, Straße durch. Ich sage jetzt mal grob 60 oder ja, 60% Feldanteil, 40% Waldanteil. Und der Wald ist so ein zusammenhängendes Stück und dann haben wir so Zungen, die so reingehen, ne? So Feldzungen. Und jeder Schuss, den du da abgibst, dann ist halt nichts mehr auf der Fläche da. Und der Rest hast du halt alles Flächen im Wald drin tatsächlich. Und im Wald drin ist immer so die Frage, ne, ob man da auch so viel Unruhe macht. Das war eigentlich immer so der Grund, warum ich nicht so viel gejagt habe dort. Aber was man auch dazu sagen muss, jetzt zum Beispiel, wir haben so viel Bioflächen. Und die sind so hoch, da hast du sowieso gar keine Chance. Und Wiesen bei uns im Revier tatsächlich nur quasi außerhalb vom Ortsteil und da schießen wir die Füchse. Aber im Revier ist alles Feld. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so unterteilt, mal Wiese, mal Feld, mal Wiese, mal Feld. Ne, wir haben tatsächlich fast nur, also wirklich nur Felder. Und da waren noch so zwei oder drei Kleeecken, wo man die da mal drauf bejagen kann, ne?
Ja, das Gute ist, die Ernte kommt ja jetzt. Also hier fangen sie jetzt an mit der Gerste, bald hast du Stoppeln und dann kannst du richtig gut
Dann
Raubwild jagen.
geht's los. Werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich finde das cool. Was habt ihr mit der Fasankette gemacht gehabt? Habt ihr die rausgetragen oder?
Das war tatsächlich ganz interessant. Die Henne flog weg und dann rannten die kleinen Küken da rum. Die waren Meine Freundin sagte, die sind ja groß wie Chicken Nuggets. Also ganz, ganz kleine waren das noch. Und weil in der Fläche dann auch noch zwei Junghasen waren und drei Kitze, haben wir dann einfach, ja, dem Landwirt gesagt, du, pass auf die Wiese, mäh mal nicht. Also es war halt so, es war an dem Morgen, es sollten fast 80 Hektar gemäht werden. Und das war jetzt diese Wiese, die hat vielleicht ein Viertel Hektar gehabt oder so. Das war so ein Ausläufer. Und da haben wir ihm gesagt, du, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn du die Wiese oder diese Stelle erst beim zweiten Schnitt mähst. Und dann hat er gesagt, alles klar, ja, dann macht das so auch Sinn. Und dann haben wir das so gehandhabt. Und ja, dann hatte ich noch Sorge, ob die Fasanenhenne denn ihre Küken wiederfindet. Und bin deshalb eine halbe Stunde, nachdem wir da waren, wieder rübergeflogen. Und dann saß tatsächlich die Henne wieder zusammen mit ihren Küken da.
Ja, solange man die nicht so krass stört, ist das halt, obwohl, wenn sie schon ausgebrütet sind, ist das normal gar kein Problem. Problematisch wird es eher, wenn sie noch Eier haben, also wenn sie da liegen und dann ist die Henne weg und dann wird das Gelege umgesetzt oder sowas. Das ist, das kann man knicken, da machen sie es nicht. Auch bei Junghasen übrigens, ne? Die sollte man auch nicht zu weit wegtragen von der Stelle, wo man sie gefunden hat. Ja. Aber das kriegt man auch meistens hin oder man muss da auch drauf achten. Ich sage mal so, auch ein Junghase lieber wegtragen, auch ein bisschen weiter weg, als dass er totgemäht wird. Das ist immer Fakt, ne?
Ja.
Du hast dieses Jahr noch ein bisschen Besonderheit. Du hast eben gesagt, du bist mit der Mavic 3 ja noch geflogen. Gerade in dem Moment ist ein Paket noch unterwegs zu dir mit der neuen M4T. Da wirst du erstmal sehen, was du da Flächenleistung schaffst. Das
Ja,
ist brutal.
ich habe mir deine Stories ja schon immer angeguckt und dachte so, alter Vater, das Ding ist ja noch mal wesentlich krasser. Ja, bin ich gespannt, wenn sie jetzt bald hier ankommt, was wir denn dann ja an mehr Flächenleistung schaffen, wobei das Thema Kidsrettung jetzt ja für dieses Jahr erstmal so ziemlich durch ist. Also der erste Schnitt ist durch, jetzt sind die Landwirte erstmal in der Getreideernte und wenn dann der zweite Schnitt kommt, dann ja, flüchten alle Kitze
Ja,
eigentlich.
gehe ich von aus, dann sind die auch groß genug. Was cool ist bei der M4T, das ist vielleicht für euch auch noch interessant, ist halt, wir haben da ein Laserentfernungsmesser, mit dem man Wildschäden vermessen kann aus der Luft. Ja, oder Waldflächen oder vielleicht auch bei euch im Forstbetrieb Kalamitätsflächen oder sowas, die mal ausgemessen werden müssen. Wir nutzen mittlerweile auch viele Forstbetriebe. War ganz lustig, weil ich die Woche unterwegs war zur Kidsrettung noch einmal. Waren auch zwei Kitze drin und ich flieg so in 80 Meter und denkst so, warte mal, was ist denn das da? Und da war es eine Maus.
Krass.
Also du siehst damit auch die Mäuse. Also kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt habe ich noch, wir haben eben noch so über ein Thema gesprochen. Du hast nicht nur Kitze gefunden und gesichert dieses Jahr, du hast auch Kitze ein Zuhause gegeben.
Richtig, richtig. Also meine Freundin Lilly und ich, wir ziehen gerade zwei Flaschenkitze auf. Ja, ich weiß gar nicht, wann es war, irgendwann jetzt vor einem Monat oder anderthalb Monaten. Da rief mich jemand an, ganz verzweifelt, Gerold, Gerold, hier hat jemand eine Ricke totgefahren. Ja, was machen wir jetzt? Und ich sage, du, also wir warten jetzt mal und dann komme ich mit der Drohne heute Abend, wenn es dunkel ist, und wir gucken mal, ob dann in der direkten Umgebung Kitze liegen. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass wirklich 20 Meter von der Unfallstelle entfernt lagen halt dann zwei kleine Kitze. Und ja, die waren dann auch schon so, dass man gemerkt hat, als wir sie rausgeholt haben, die waren ein bisschen fertig mit der Welt. Also die haben jetzt, was waren das, 12 Stunden oder so, keine Milch gehabt. Die waren zu dem Zeitpunkt ein paar Tage alt. Ja, hat man ziemlich deutlich gemerkt, das sind auf jeden Fall die dazugehörigen Kitze. Die haben wir dann mit nach Hause genommen und ja, fortan mit der Flasche versorgt. Und jetzt haben wir die kleinen Dinger. Also inzwischen sind sie schon, ich sag mal, agile, große Kitze. Die verlieren jetzt gerade ihre Punkte. Es macht richtig Spaß. Aber muss man sagen, Kitzaufzucht, das ist ein Thema für sich. Es ist ultra anstrengend. Also nachts alle 2 Stunden aufstehen und die Kitze füttern mit der Flasche. Dann anfangs, dass sie die Flasche noch nicht genommen haben, dann mussten wir das eine noch mit der Spritze füttern. Ja, war nicht so ganz einfach, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wenn die so durch den Garten tollen und so lebensfrohe kleine Rehe sind, muss man sagen, hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt.
Krass, krass. Und was füttert ihr denen? Ziegenmilch ist das, ne? Was sie bekommen.
Genau, also mussten wir auch erstmal herausfinden, welche Supermärkte bei uns in der Region diese Ziegenmilch, die Bio-Ziegenmilch, Vollmilch führen. Gott sei Dank, ein Edeka hatte sie im Sortiment laut online,
Shop,
wie
ja.
nennt man das? Ja, man kann ja online nachgucken, ob Produkte dort vorrätig sind. Und die meinten dann, ja, also das haben wir hier, aber jetzt auch nur noch irgendwie zwei, drei Flaschen oder das sind ja Kartons, keine Mengen. Und ich sage, okay, könnt ihr das dann besorgen? Jo. Und hat dann auch nachbestellt. Und ich habe denen dann gesagt, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen öfter welche abnehmen. Das ist wohl tatsächlich so ein Produkt, was nicht so viel gekauft wird. Und man wundert sich, was oder wie viel die Kids sie jetzt wegziehen. Also jetzt, wo sie auch schon feste Nahrung zu sich nehmen, ziehen sie trotzdem noch 2 Liter Milch am Tag. Also jedes von den beiden Liter. Ja, ich renne jetzt jeden Tag los mit so einem Bäckereikorb. Weißt du, was ich meine? Diese großen, diese Euro-Bäckerkörbe. Und den stopfe ich jeden Tag voll mit Luzerne und den ziehen die jeden Tag weg.
Krass.
Also ich hätte nie gedacht, wie viel Grünzeug so ein kleines Kind schon vertilgt. Irre.
Mal noch richtig Flurschaden. Ja.
Ja, also bei uns im Garten lebt außer der schiere Rasen nichts mehr. Ist alles
Naja,
schon abgekriegt.
alles abgekauft. Ja, gut. Naja, aber top, aber da sieht man mal die Differenz. Ne? Jagdfilmer auf der einen Seite, wir sind Jäger. Ich fand, vielleicht kennst du die Lucy vom Landesjagdverband, die hat ein cooles Statement zugemacht gehabt, fand ich. Auf der einen Seite retten, auf der anderen Seite töten ist ja auch oftmals so ein Thema. Aber das sind ja einfach zwei ganz unterschiedliche Zeitpunkte. Das eine mit Leid verbunden, das andere nicht. Ich finde das eine geile Geschichte. Vielleicht gibst du uns mal noch ein paar Einblicke. Wie ging das? Darf man das einfach so aufziehen oder braucht man da irgendwie Genehmigungen für oder wie ist das?
Ja, also tatsächlich ist das Thema Genehmigung diesbezüglich ja sehr speziell. Tatsächlich war es so, wir haben uns bei uns mit unserer Naturschutzbehörde auseinandergesetzt, haben denen gesagt, wir haben hier die Kitze gestern Abend gekriegt, das war, ich glaube, auf den Sonntag und es war dann wirklich montags morgens, direkt zum Amt gerannt sind. Und die meinten dann, okay, da haben wir gar nichts zu tun, meldet euch mal bei der Jagdbehörde. Wir haben uns bei der Jagdbehörde gemeldet und die meinten, okay, gut, ja, was sollen wir jetzt machen? Die ganzen Auffangstationen, die wir hier gelistet haben, sagen, die sind voll. Also wenn ihr euch das zutraut, dann macht. Wir schicken da mal einen Veterinär vorbei, der guckt da mal, ob es den Dingern auch gut geht. Und ja, das war es dann eigentlich schon mit dem Genehmigungsverfahren bei uns. Dazu muss man allerdings auch dazu sagen, dass ein solches Genehmigungsverfahren in Anführungsstrichen natürlich von Bundesland zu Bundesland und von Landkreis zu Landkreis komplett verschieden laufen kann.
Okay, ja, man hat ja so auch so ein paar Dinger mitbekommen, so Social Media. Ich meine, Hunter Brothers sind bekannt. Ja, ich fand das eine coole Aktion. Man muss auch dazu sagen, das will ich hier im Podcast auch nochmal sagen, man sollte sich das zutrauen können. Aber als ich gesehen habe, dass ihr das macht, und ich kenne ja die Gegebenheiten bei euch, war ja schon bei euch, es ist ja, ihr seid ja auf dem Land, ihr habt ja alle Sachen, um das auch durchzuführen, ja. Aber es sollte nicht jeder machen, einfach so. Ich glaube, das ist schon eine Nummer, Kitze aufzuziehen. Aber erzähl mal, wie ihr lebt. Also dann kann man sich das ja vorstellen.
Genau, also ich wohne ja zusammen mit meiner Freundin und wir wohnen bei ihr auf dem landwirtschaftlichen Hof. So, und da ist erst einmal, die Grundvoraussetzungen sind da schon mal perfekt. Wir haben da Platz ohne Ende, wir haben da Räumlichkeiten, wir haben sauber abgezäunte Gärten und Bereiche, wo die Kitze laufen können. Dann, ja, wir haben, also Lilly hat ja eine Mutterkuhhaltung, da kommt annähernd jeden Tag eine Tierärztin vorbei und schaut auf dem Hof nach dem Rechten, dass sie, es fällt halt immer was an auf dem landwirtschaftlichen Hof, deshalb halt auch eine Tierärztin einfach 3, 4, 5 Mal die Woche da ist und dann lässt sie halt einmal kurz einen Blick über die Kitze streifen und sagt, okay, sieht alles top aus, wir müssen nichts machen. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die wir zu Hause halt hatten. Wie du schon sagst, ich würde es absolut nicht jedem empfehlen, sich dieser Aufgabe zu stellen, weil es eine Riesenaufgabe ist und wenn man die Bedingungen zu Hause nicht hat, ist das auch ja absolut nicht tierschutzgerecht, die dann in der Wohnung zu halten oder so. Tatsächlich hatten wir die Kids in den ersten Tagen im Haus, in Anführungsstrichen. Allerdings haben wir im Haus einfach so leerstehende Räume, die direkt mit dem Garten verbunden sind, über eine offenstehende Tür. Da konnten die quasi dann entscheiden, ob sie draußen sind oder drin. Und für uns war es halt einfach praktisch, als die in Dinger noch ganz, ganz klein war, als quasi jede Katze eine Gefahr war, haben wir halt abends die Tür zugemacht und dann waren sie halt sicher im Haus. Ja, und wenn wir dann nachts zum Füttern gingen, ist es auch angenehm, wenn du quasi morgens um 2 aufstehst und die Flasche warm machst, wenn du dann nur im Schlüpper fix rübergehst zu den Kitzen, denen die Flasche gibst und dich nicht warm anziehen musst, weil du jetzt bei 7 Grad draußen im Garten sitzen musst, die Kitze füttern.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich finde, das ist eine Königsdisziplin, sowas zu machen. Und ich ziehe den Hut auch vor jedem, der das macht, auch von den ganzen Auffangstationen. Aber wenn eine Auffangstation keine Kapazitäten hat und Leute sich das zutrauen, muss man auch ehrlich sagen, so, da ist ja einfach nur Leben oder Tod in dem Moment. Ne?
Genauso ist es, genauso ist es. Und man kann auch an der Stelle mal erwähnen, es war ja nun für uns nicht direkt das erste Mal, auf gut Deutsch. Lilly hat ja schon mal, sag mal, zu einem Drittel ein Kids mit aufgezogen. Das hatte hier in der Region eine Tierärztin aufgezogen und Lilly hat dann immer, wenn sie keine Zeit hatte, das ist halt eine Tierärztin, die hat halt auch zu tun.
Ah, das war die aus dem Film, oder? Von letztem Jahr.
Genau,
Ja.
genau, genau. Da hat Lilly dann quasi dann mal Stiefmutti gespielt ab und zu. Und dann war das Kind nur ein paar Tage bei ihr, hat sie sich gekümmert und so weiter. Dementsprechend wussten wir halt, was uns erwartet und hatten halt auch schon zu Hause. Ne? Das war halt auch ultra praktisch. Wir ziehen zwei Kids ein, dann sind wir auf den Dachboden gegangen, haben eine Kiste rausgeholt und da war alles drin, was wir brauchen. So, da waren die Flaschen drin, da waren dann diese Unterlagen drin, diese vollpinkeln konnten und so weiter. Dann gingst du noch in den Supermarkt, Milch kaufen und wir waren quasi startbereit. Ja, wir hatten einfach die perfekten Voraussetzungen und muss auch so sagen, es hat bis hierhin perfekt geklappt und wir freuen uns einfach sehr, dass diese kleinen Kitze von ganz, ganz kleinen Rehkitzen jetzt schon zu richtig großen Rehkitzen geworden sind. Und kann man auch mal erwähnen, jetzt gerade, wo sie die Punkte verlieren und sich mehr und mehr selbstständig vom Grünzeug ernähren, werden sie von ganz alleine scheu.
Okay.
Sie wollen nicht mehr angefasst werden.
Was passiert danach? Also wie ist da jetzt der weitere Plan? Weißt du das schon?
Genau, wir werden sie auswildern. Und zwar, ich sag mal keine Details, weil es soll tatsächlich geheim bleiben. Aber wir haben einen Freund mit einem sehr großen Grundstück, das ja fernab jeder Zivilisation ist, fernab von allen Menschen ist, wo nicht drauf gejagt wird, das auch frei wildbar ist, da ist kein Zaun drum oder ähnliches. Und da werden die dann ausgewildert. Und wir hoffen natürlich, dass alles perfekt klappt. Aber um ehrlich zu sein, wir haben das letzte Reh damals da auch ausgewildert. Das ist dann auch da geblieben und hat jetzt dieses Jahr da ihr erstes Kitz gesetzt, Ella. Und ja, dementsprechend bin ich diesbezüglich sehr, sehr optimistisch. Man muss halt sagen, wenn man jetzt so halbzahm Rehe irgendwo in die Landschaft aussetzen würde, ist ja klar, dass das nicht gut gehen kann. Also, dass die Böcke womöglich Menschen gegenüber aggressiv werden, ist das eine Thema. Und natürlich, ja, die laufen halt dem nächsten Jäger vor die Büchse, der freut sich, hö, ein Kitz. Ohne Ricke, das schieße ich auf jeden Fall. Oder ein Schmalreh später. Das wäre ja so ein bisschen Perlen vor die Säue schmeißen, sag ich mal. Und deshalb haben wir da unsere Lösung gefunden, mit der wir bis jetzt sehr zufrieden sind.
Okay, top. Ja, man muss auch dazu sagen, da gab es ja auch ein bisschen Hate im Internet. Und kann ich einfach gar nicht nachvollziehen, sowas. Weil es gibt, klar, sollte nicht jeder einfach so ein Kitz aufziehen, das ist klar. Aber ich finde, bei so einer guten Sache, Leute zu haten, ist einfach nur Kindergarten. Und das ist einfach, das zeugt auch irgendwo von Unprofessionalität, weil wir ja eigentlich alle an einem Strang ziehen, ne?
Genauso ist es, genauso ist es. Also in den sozialen Medien, man merkt ja immer wieder, dass gerade Leute, die dann irgendwie, sie sehen irgendwie einen Storytag und denken, oh, ich weiß und ich weiß besser als die, und wissen teilweise überhaupt nicht, was da dahinter steht. Und das ist in den sozialen Medien manchmal sehr, sehr schwierig. Und ja, es gab jemanden, der sich da sehr echauffiert hat, gerade auf Instagram. Und da muss man sagen, haben sich dann im Nachhinein so viele Leute bei mir gemeldet, ja, wie gehst du mit sowas um? Und ich sage, ey, Leute, ich kann das einfach wegignorieren. Das ist irgendjemand da draußen, der sich aufregt, der viel zu wenig Informationen hat und sich trotzdem aufregt. Da muss man einfach ganz cool bei bleiben und ja, sich seiner Sache treu bleiben, auf gut Deutsch.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, wir wissen alle, was wir hier tun, egal ob wir bei der Rehkitzrettung, ihr bei der Rehkitzrettung oder jetzt auch bei einer Aufzucht. Und viele kennen die Gegebenheiten nicht, die sehen Filme und denken, sie kennen unser ganzes Leben. Ich glaube, eins muss man sagen, auch wenn man draußen mal in Anführungszeichen Rampenlicht als Jagdinfluencer steht, leben wir doch alle ähnlich wie die Rednecks noch, so auf den Höfen und im Wald und sind viel draußen und viele wissen gar nicht. Ich meine, ich komme zum Beispiel auch vom Dorf. Ihr seid, das ist ja bei euch ist auch ein Dorf. Und ich sag mal, da geht man noch zum Nachbar, wenn man Eier braucht. Ne? Mal, wenn man mal keine hat. Und so ist das halt einfach. Und wir hatten auch schon Leute im Dorf, die Frischlinge großgezogen haben, weil Bachen überfahren wurde oder sonstiges. Also, das ist eigentlich auf dem Dorf für viele gang und gäbe. Natürlich würde ich mir das jetzt nicht zur Hauptaufgabe machen, wie manche das machen. Und da ziehe ich, wie gesagt, auch einen Hut vor, dass sie das machen. Aber Professionalität, denke ich, ist eher, wenn man so Leuten dann hilft und nicht gegen diese Leute schießt. Weil irgendwo sollte man ja irgendwo auch zusammenstehen, gerade was den Tierschutz angeht. Aber naja, gut. Ich glaube, das braucht man nicht weiter zu vertiefen. Wir wissen, wie es gemeint ist. Und ja, jeder hat seine
Genau.
Meinung. Ja.
Genau. Aber eine Sache kann man an der Stelle vielleicht noch abschließend sagen. Derjenige, der sich da so sehr echauffiert hat, das muss man nun auch verstehen, angeblich zieht, oder nicht angeblich, er zieht ja sehr viele Kitze selber auf und das ist auch eben hoch anzurechnen. Und ich weiß nur, wenn man über Tage oder Wochen nachts nicht schläft, weil man andauernd aufsteht, um die Kitze zu versorgen, wird man halt irgendwann noch hier ein, wie soll man das sagen, nicht Man wird angreifbar oder man wird auch gereizt schnell. Macht halt Schlafentzug mit Menschen.
Ah, ja, das kann natürlich auch sein, ja, dass der Schlafentzug da für fehlende kognitive Fähigkeiten sorgt. Kann man so stehen lassen, oder? Alles gut.
Ja, wollen wir es nur ausdrücken, genau.
Sei verziehen, bei so einer wichtigen Aufgabe dürfen die kognitiven Fähigkeiten dann auch mal zu wünschen übrig lassen. Wenn es um Tierschutz geht, ist das alles in Ordnung. Okay, nee, top. Was mich noch interessieren würde, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ist, wir sind ja jetzt seit März, seit der Hohen Jagd, bei Hand on Demand dabei. Also ich meine, wir waren ja schon vorher auch mit euch Drückjagd des Jahres machen und so weiter. Und irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir auch Filme machen. Ihr habt dem Ganzen zugestimmt. Hab gesagt, jo, passt. Erstmal seid ihr zufrieden mit unserem Film.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin sehr zufrieden mit eurem Film. Ihr macht tolle Filme, ihr macht das sehr professionell. Und ich denke, das Feedback, das wir in den Kommentaren sehen, zeigt ja auch, dass ihr gut zum Team von Hand on Demand dazu passt. Also, in dem Sinne, ich freue mich sehr, dass ihr mit im Boot seid. War für mich irgendwie in den letzten Jahren so nur so eine Frage der Zeit, dass ihr dabei seid, sag ich mal. Und ja, ich freue mich, dass es so gut läuft und dass ihr auch zufrieden mit uns.
Die wichtigste Frage, die da hinten dran aber ist, das denke ich, fragen sich viele, wie sind Hand on Demand überhaupt entstanden?